This is CKCU Literary News, bringing you the literary echo from German-speaking countries, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern. Am Mikrofon Hans-George Ruprecht.
Guten Tag, Herr Reuter. Herzlich willkommen beim literarischen Echo von CKCU Literary News im Campusradio der Carleton University in Ottawa.
Guten Abend, Hans Ruprecht. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Auch ich freue mich.
Peter Reuter, Sie sind im Vorstand des Deutschen Schriftstellerverbands Rheinland-Pfalz. Sie sind Mitbegründer und Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Wortschau. Sie leiten das Projekt Schreiben mit Jugendlichen. Und ja, Sie haben dichterische Arbeiten, Werke veröffentlicht, auch mundartlicher Art, lyrische Erzählungen und satirische Bücher veröffentlicht und ihre Prosaarbeiten erscheinen regelmäßig im freien Textportal Writing Bee und im Satire-Magazin. Worum geht es bei Ihnen in satirischen Texten?
Es sind eigentlich unterschiedliche Dinge, das ist ganz klar. A1 war ich sehr stark geprägt von Frank Tichot, den ich über alle Maßen liebe. A2 hat es mich aus unerfindlichen Gründen, warum auch immer, zum Kabarett, zum Theater getrieben. Und da blieb mir auch nichts anderes übrig, nachdem ich es immer besser wissen wollte, als die Texter mich selbst hinzusetzen und zu schreiben. Das heißt, es sind zwei Schwerpunkte. Es ist einmal die private, persönliche Art, das, was man das Leben nennt, Situationen, Begriffe, Ausdrücke, Vorfälle. Und das ist natürlich dann die Geschichte mit der Politik, bei der jeden Tag ein Steilpass nach dem anderen geliefert wird.
Ja, das kann man wohl sagen. Und das ist, glaube ich, in der ganzen Welt so. Ja, wenn man das mal so...
Das ist in der ganzen Welt so. Aber wir haben in Deutschland ein besonderes Talent dazu.
Na gut, ich meine, darüber könnten wir uns ja auch mal unterhalten. Vielleicht allgemein gefragt, das ist ja doch wirklich ein aktuelles Thema. Die deutschsprachige satirische Literatur heute, ist sie im Wesentlichen Gesellschaftskritik oder ist sie nur so eine, ja, sagen wir mal, sozialkritische Bestandsaufnahme oder eine Zustandsanalyse, die vor allen Dingen also, das darstellt, was eigentlich etwas schiefläuft im öffentlichen Leben in Deutschland? Machen Sie diesen Unterschied?
Also, ja? Das ist hier eine ganz bösartige Frage von Ihnen, weil sie verlangt nach einer klaren Antwort, die kann ich wahrscheinlich mit mir eingeschränkt geben. Es ist sicherlich auf der einen Seite Gesellschaftskritik. Die Frage ist nicht mehr, ob wir kritisieren, wie wir kritisieren und wie oft wir kritisieren. Die Frage ist doch heute die, ob Kritik überhaupt noch wahrgenommen wird.
Aha.
Ob diese Signale, die wir setzen, überhaupt noch ankommen. Ich meine, als Satiriker hat man heute das Problem, dass die Wahrheit einem permanent überholt.
Mhm.
Das reicht schon, wenn ich morgens in die Zeitung gucke und lese. Wunderbares Beispiel, wo ich wieder an die Typen und an die Möglichkeiten der deutschen Sprache dachte, war ein Bericht über die unerfreuliche, ganz schreckliche Situation in Gazastreifen, in Israel. Das Wort Autonomiebehörde an sich ist ja schon Satire genug.
Ja, ich meine, ich halte nicht etwas zurück, aber ich frage gleich weiter. Ja, was kann man da anprangern oder was kann man verspotten?
Anprangern kann man, das wissen die selbst, sie sind ja über alle Maßen aktiv und beschäftigen sich ja mit vielerlei Richtungen und Strömungen in der Literatur. Anprangern kann man fast alles, aber es reduziert sich ja letztendlich auf die Erkenntnis, dass wir es ja auch selbst sind, die anzuprangern sind.
Aha.
Wir verlieren im Kontext dessen, was uns jeden Tag bewegt, was wir jeden Tag lesen, letztendlich das, was man mit Gewalt versucht uns anzutreiben, nämlich Menschlichkeit und das anzufangen.
Meinen Sie, Peter Reuter, dass Sie damit auch den Schriftsteller kritisieren, sich selbst in Frage stellen?
Aber natürlich. Ganz klar.
Inwiefern?
Ich sage mal, wenn wir uns Deutschland anschauen als Verlagsland und stellen fest, wir erscheinen 85.000 Bücher im Jahr und das ist alles ganz toll und es wird gemacht und produziert und gelesen, letztendlich einen Buchhandel haben, bei dem immer größere Verteilergruppen immer weniger dieser 85.000 Artikel im Bestand haben und dann haben wir Amazon, bei denen man alles sofort bekommt. Wir beschäftigen uns im Moment zu sehr mit eigenen Tätigkeiten, sowohl als Schriftsteller, sowohl als Verlage, sowohl als Buchhandel und wir sollten uns schleunigst wieder auf das konzentrieren, was man von den Schreibern erwartet, den Mund aufreißen.
Ja, ich könnte mir aber trotzdem denken, vielleicht sogar wünschen, dass es dazu eine Tendenz gibt, die dagegen läuft und die also beispielsweise in kleinen Kreisen örtlich verwurzelt, in Schriftstellergruppierungen, natürlich gibt es auch den Schriftstellerverband, darüber könnte man auch reden, aber in örtlich verankerten Schriftstellerclubs, in Leser- und Autorenbegegnungen, dass man da etwas tun kann, das im Grunde tatsächlich literarisch neu ist, interessant ist und das, um es auf gut Deutsch zu sagen, auf Amazon.com pfeifen kann, nicht wahr?
Ja, also ich sage jetzt ganz einfach ja. Ich bejahe Ihre Frage, genau das sollten wir tun und wir sollten eigentlich auch die Möglichkeiten, die der Markt uns Schreibern bietet, nutzen, um dadurch auch deutlich regional wieder mehr verwurzelt zu sein und uns dort in dem Mikrokosmos auch wieder stärker zu bewegen.
Ja. Das ist doch immerhin begrüßenswert, finde ich, nicht wahr?
Ja, also wir treffen uns nächsten Monat zu einer Klausursitzung im Rahmen des Schriftstellerverbandes. Ich habe aus der Frankfurter Erfahrung für mich jetzt mal deutlich gemacht, ich überreiche das jetzt mal. Welcher Schriftsteller braucht uns denn eigentlich noch?
Mir ist ein Buch aufgefallen, das von Jesse Walter, Die finanziellen Abenteuer des talentierten Poeten, der ja also auch in die Kerbe haut, nicht wahr? Das ist so etwas Essayistisches, aber auch Satirisches, nicht? Oder es gibt auch das sehr schöne Buch, das habe ich mir sogar gekauft, von Thomas Wiczorek, Die verblödete Republik, im Untertitel, die uns Medien, Wirtschaft und Politik für dumm verkaufen. Ja? Halten Sie das für wirksamer als, sagen wir mal, eine Verssatire oder eine Reihe von Gedichten, die sich auf lyrische Art satirisch äußern?
Ich halte es für wichtig. Ich begrüße außerordentlich diese Form der Ansprache auf das Problemumfeld. Hinzuweisen. Wir haben in Deutschland eine Tendenz, ich kann das nur aus meiner Sicht beschreiben, sonst klinge das viel zu arrogant. Wir haben eine Verniedlichung der Problemwelt und eine Reduzierung des Blickwinkels auf den Geldbeutel. Und das wird auch bei den wunderbaren Politikern, über die dieses Land verfügt, es sind auch Politikerinnen dabei, das wird meines Erachtens ganz, ganz stark gefördert und für mich als Satiriker zwar dankbar, aber letztendlich unglaublich. Wir haben hier eine Parlamentsmehrheit von 80% der Regierung und wenn die sagt, ab sofort beschließen wir per Dekret oder Gesetz, dass der Rhein sich gefälligst um 30 Kilometer nach rechts zu bewegen hat, dann würden wir alle erwarten, dass der Rhein gefälligst am nächsten Morgen 30 Kilometer rechts liegt und das wäre ja auch nicht schlecht, wenn Heilbronn dann Rheinhafenstadt wäre.
Das ist ein herrliches Beispiel, denn es besagt ja auch, dass, sagen wir, in der öffentlichen Meinung eine gewisse Gleichgültigkeit vorherrscht, nicht?
Wir haben die, ja, oh Mann, die stellen böse Fragen, die Hand.
Tja, dazu, das wollen wir ja nur machen, bitte.
Ich weiß nicht, ob ich es nur Gleichgültigkeit nennen möchte.
Aha.
Wir haben eine Situation, wo ich glaube, sich das Bewusstsein aus der Not, Not im Apostroph bitte, auf den eigenen Mikrokosmos reduziert. Und ich glaube eigentlich, dass die Regierung das gar nicht so schlecht findet. Nach dem Motto, kümmere du dich mal um Brot, wir kümmern uns um Spiele. Mhm. Und für die Spiele muss halt was geleistet werden. Und dann gut. Ich meine,
gibt es heutzutage noch Themen, die tabu sind, über die man nicht lachen sollte?
Ja.
Welche sind das?
Es ist für mich das, was mit dem Holocaust und mit der unsäglichen jüngsten Vergangenheit oder noch jüngeren Vergangenheit dieses Landes zusammenhängt. Ich bin ja sehr, sehr empfindlich. Ich habe ganz, ganz viele Freunde in Palästina, in Arabien. Ich habe diese Freunde auch in Israel. Und ich habe gerade eine Reise nach Berlin hinter mir. Meine Frau und ich, wir haben 3 Tage in Berlin verbracht. Und ich stehe immer wieder fassungslos im Holocaust Memorial. Ich stehe genauso fassungslos vor den Opfern der Mauer. Ich stehe genauso fassungslos vor dem Denkmal für die Griechen und die Roma. Und ich werde alles tun, nur über diese Themen keine Satire schreiben.
Ja, ja, ich kann das verstehen. Ich war auch in Berlin und ich war da auch zutiefst betroffen. Das ist völlig klar.
Dort gestanden und mich überwältigt jedes Mal eine eigentlich nicht gekannte Fassungslosigkeit. Und darüber gibt es keinerlei Recht, dieses Thema satirisch für mich persönlich. Ich kann nur von mir,
ja, natürlich,
meiner eigenen Anmutung sprechen. Ich kann dieses Thema einfach nicht satirisch betrachten.
Ja, trotzdem, das ist hier in Kanada bemerkt worden, also nicht nur in deutschsprachigen Leserkreisen, sondern auch in der Öffentlichkeit hier, in der kanadischen Presse. Es gibt das 2011 erschienene Buch von Timur Vermes. Er ist wieder da und es geht über Adolf Hitlers Rückkehr nach Berlin und angeblich lacht man darüber in Deutschland.
Es wird darüber gelacht. Aber nochmal eine klare Ansage, was ich eben versucht habe, deutlich zu machen. Für mich persönlich gibt es keinerlei Möglichkeit, über die Satire diesen Themenkreis aufzuwerten und über das Lächeln oder Lachen auf eine Position zu schieben. Ich kann darüber nicht satirisch schreiben.
Ja. Wie sehen Sie nun gerade in der Literatur auf dem Gebiet des humorvollen, satirischen Schreibens die derzeitige Erinnerung an das, was nun die DDR war? Denn darüber kann man ja auch noch nach wie vor lachen und sich vielleicht auf diese Weise auch von dem befreien, was in den Herzen dieser Menschen, die das erlebt haben, nun sehr schwer wiegt. Gibt es da Ihrer Meinung nach Werke und Texte, die wirklich für uns hier, sagen wir auch in Kanada, lesenswert sind, um das zu verstehen?
Ich würde mich schwer tun, Ihnen jetzt in Kanada bestimmte Werke zu empfehlen.
Ja.
Ich kann Werke empfehlen von Menschen, die sich dieses Themas annehmen. Ich mag den Schramm mit dem, was er geschrieben hat. Ich mag den Hildebrand mit dem, was er geschrieben hat. Ob sie jetzt das Attribut Humor dafür gelten lassen, das weiß ich nicht. Aber das sind Dinge, die ich für absolut erwähnenswert halte. Ich kann dann nur sagen, ich schätze unglaublich die neue Frankfurter Schule, die ja mittlerweile auch eine Schule der alten Männer ist. Das sind Dinge, die ich empfehle. Das ist der Hildebrand, das ist der Risch, das ist der Riesling, der Belz, das ist der Deutschmann, der Loriot, der Nur, Hagen Räder, mit Abstrichen den Harald Schmidt. Für mich persönlich mit Abstrichen Pispas, Urban Trio und immer. Tausend Sachen, die ich gelesen habe, die ich noch nicht gelesen habe. Das ist Belz, der viel zu früh Verstorbene. Das ist Eckart Henscheid. Ich höre auf.
Ja, ja. Peter Reuter, ich glaube, es wäre schön, wenn wir etwas von Ihren Werken hören könnten. Haben Sie was zur Hand, das für Ihr satirisches Schreiben, sagen wir, typisch ist?
Ich danke Ihnen für den Mut, sich den eventuell folgenden Texten auszusetzen. Das heißt, Sie verfügen eine mehr als gesunde Konstitution.
Sehr lustig. Sie bringen mich zum Lachen. Das ist doch schön.
Ich hab einige kleine Sachen. Heute ein kleines Märchen.
Schön.
Es war einmal ein Rentner. Und es war ein ganz frischer dazu. Die großen Sorgen um sein Einkommen wegen dem Hauskommen hatten viele Gräben in das ihm gehörende Gesicht gezogen. Als dann der befürchtete Tag gekommen war, die Rente war überwiesen worden, da ließ er sich mit zitternden Fingern einen Kontoauszug ausdrucken. Er traute sich kaum, diesen zu lesen, und doch, der Betrag brannte sich sofort in seinem Kopf fest. Umgehend brach er in Tränen aus und wollte sich nicht mehr beruhigen. Er war mehr als glücklich, das hatte er nicht erwartet. Laut rufend bestellte er sich einen Porsche und einen Kasten Bier und beschloss, noch recht lange zu leben. Und das, meine Leserinnen und Leser, das tut er trotz Porsche heute noch. Das war das Märchen.
Ja, dann machen wir es mal noch etwas.
So, dann falls Sie noch eins auszuhalten denken, dann geht das jetzt los. Da geht es wieder um Mann und Frau, und zwar geht es um eine Nachricht.
Ja.
Die Texte, das darf ich noch voranschicken, die werden Anfang nächsten Jahres gesammelt, erscheinen unter dem Titel 365 Tage pralles Leben.
Mhm.
So, die Nachricht. Ihre Liebe war einmalig und außergewöhnlich. Und dies hatte auch seine guten Gründe. Und selbst Ihnen vergönnt Ihr Schicksal nicht täglich die Zeit des persönlichen Austauschs. Gar an manchen Tagen waren sie leider aus mannigfachen Gründen getrennt. Wärme und Nähe wechselten dann in Form von schriftlichen Aufzeichnungen, ob als Brief oder auch nur als Notiz, den Standort und suchten eiligst den jeweils anderen Partner, die andere Partnerin, auf, um sich auf diesem Wege zu umarmen, zu trösten, mitzuteilen und zu hören. Im Laufe der Zeit hatte sich zusätzlich ein liebenswertes Ritual eingenistet. Selbst wenn keiner von ihnen über Nacht abwesend war, dann spielen sich trotzdem kleine Nachrichten auf Zetteln, welche Liebe und Freude offenbarten, dass es so sei, wie es eben war. Am besagten Tag war es wieder einmal soweit. Müde und von der Last des Tages gekennzeichnet, erreichte er ihr Liebesnest, die fast abbezahlte Eigentumswohnung. Sie war heute mit Freundinnen unterwegs, so glaubte er. Nun, in Wirklichkeit war es der Herr B. aus der zweiten Etage. Aber dies ist für unsere Geschichte nicht wirklich von Belang. Ein kleiner Zettel auf dem Küchentisch tat kund, sein Essen befände sich im Kühlschrank. Darunter sein Herz hüpfte vor Liebe, ein kleines rotes Herz. Ein Bärenhunger zwang ihn an den Kühlschrank. Dieser war real leer. Leise Unruhe machte sich in ihm breit. Da stimmte etwas nicht, er verspürte es sehr genau. Seit jenem Tag lebt sie zufrieden und ohne ihn seit fast 23 Jahren. Und mit ihren Ratgebern zur Partnerschaft wurde sie eine ganz außergewöhnlich erfolgreiche Schriftstellerin.
Schön, schön. Peter Reuter.
Ich hoffe, Sie halten das aus.
Nein, bitte, ich möchte Sie gern noch etwas fragen in Bezug auf ein Buch, das Sie mit Kollegen veröffentlicht haben. Und ich finde den Titel so schön. Und das fliegende Wörterzimmer, satirische Betrachtungen des Alphabets in besonderem Bezug zur Tierwelt im Zoo. Dieser Titel bezieht sich ja auch auf andere Aspekte Ihres literarischen Schaffens. Das haben Sie gemeinsam mit Wolfgang Allinger und Martin Doll veröffentlicht. Erklären Sie mal das fliegende Wörterzimmer. Das finde ich, dieser Titel ist der interessiert. Das bezieht sich doch auch.
Das fliegende Wörterzimmer ist die, andersrum. Jetzt kommt was ganz Verrücktes, lieber Hans. Ich bin vor ungefähr 7 oder 8 Jahren in einer Regionalbahn gesessen und fuhr von Karlsruhe hier rüber in die Pfalz und unterhielt mich mit einer Buchhändlerin, warum es uns nicht gelänge, in der Stadt Landau Fuß zu fassen mit Lesungen oder anderen Veranstaltungen. Uns gegenüber saß ein Herr, der dann zu uns sagte, ob er sich vorstellen darf, sein Name sei Dr. Heckel vom Zoo in Landau und ob er warum wir nicht bei ihm im Zoo lesen würden. Ich habe erst gedacht, der Herr hat was getrunken, aber es war doch Dr. Heckel vom Landauer Zoo. Und er hat uns eingeladen, im Zoo zu lesen. Man muss sagen, im Landauer Zoo gibt es die sogenannte Zooschule. Das ist ein Raum mit einer Kleinkunstbühne. Und wir haben dann angefangen und seit der Zeit schreiben wir für den Landauer Zoo jedes Jahr 2 Programme, die wir im Zoo dort aufführen. Und als wir uns dann überlegt haben, wie wir das nennen wollen, dann haben wir zu dritt viel Rotwein getrunken. Und dann ist irgendjemand das Notizbuch runtergefallen. Und dann haben wir nach 2 Flaschen Regent beschlossen, dass die Reihe das fliegende Wörterzimmer heißt.
Aha, das finde ich toll.
Das war die Wahrheit und nicht ganz die Wahrheit.
Aber das bezieht sich ja wohl doch mindestens indirekt doch auch auf Ihre Wortschau, oder nicht?
Ja, die Wortschau als Literaturmagazin, die haben wir 2007 gegründet. Das hat ganz egoistische Gründe gehabt. Wolfgang Allinger und meine Wenigkeit, wir haben eigentlich eine Plattform gesucht, wo es nicht bis zum nächsten Buch bedurfte, um zu veröffentlichen. Gleichzeitig haben wir so viele talentierte und gute junge Schreiberinnen und Schreiber kennengelernt, die ganz verzweifelt gesucht haben, einen Weg erst zu veröffentlichen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben die Wortschau gegründet als Literaturzeitschrift, haben warum auch immer gleich Erfolg gehabt und haben diese Zeitung so eingerichtet, dass 25% des Volumens für junge Schreiberinnen und Schreiber für Erstveröffentlichungen reserviert sind. Eine wunderbare Geschichte. Ich habe die Herausgeberschaft dieses Jahr zurückgegeben, weil ich ganz einfach zu viele andere Dinge zu erledigen habe, bin aber nach wie vor in der Wortschau mit einer eigenen Reihe, mit einer eigenen Rubrik aktiv. Die Wortschau hat den Auszeichnungen bekommen. Die Wortschau wächst und wir geben immer damit an, dass wir sogar in den USA Abonnentinnen und Abonnenten haben.
Wunderschön.
Und das stimmt auch.
Ja, also ich wäre das gerne hier in Ottawa in unserem Buchkreis. Wir haben einen Buchkreis, der sich einmal im Monat trifft, also eine deutschsprachige Lesergruppe. Da will ich gerne die Wortschau empfehlen. Denn, wie gesagt, es passt genau in das Bild, was ich vorhin skizzierte, nicht wahr? Neben dem nationalen Literaturbetrieb, neben der sogenannten literarischen Szene, gibt es, wie bei Ihnen, nun eben diese doch sehr dynamischen, aktiven, schöpferischen Kreise, die das literarische Leben in Deutschland eben befruchten, nicht wahr? Es sind so wie so Inseln der Schöpfungskraft, nicht wahr? Die Neues hervorbringen und vor allen Dingen Talente nun fördern, nicht? Das muss doch Spaß machen.
Ja, vor allen Dingen, wir können ja die Literatur alle nicht neu erfinden.
Nein, eben
aber
nicht.
Aber wir können versuchen, andere Strukturen zu geben, Literatur zu machen und Literatur deutlich und hörbar zu machen.
Ja.
Und da habe ich auch Spaß dran und da werde ich auch weiter dran arbeiten.
Zum Schluss noch ein Wort, auch das bezieht sich im Wesentlichen zunächst mal auf den Titel. Ihr Buch, das im Dicky Verlag 2003 erschienen ist, unter dem Titel Pfauenschwanz. Worum geht es da?
Das sind ganz üble Satiren. Ich erkläre im ersten Ansatz auch, wie es zu dem Titel kam.
Ja.
Den Titel hat dann meine Frau festgelegt. Das beschreibe ich, warum dieses Buch. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Dingen, von einem Schlagzeug, von Feng Shui in der Pfalz. Es geht um das Nacktbaden. Es geht um erste Schreibwettbewerbe. Es geht um das, was ich mit Rambo gemeinsam habe. Es sind Satiren in des Wortes bestem Sinne.
Also das finde ich.
Das ist alles in diesem kleinen Bändchen im Pfauenschwanz enthalten.
So. Ich will einen Hinweis aufgreifen, den ich so interessant finde. Sie sagten, Sie haben etwas mit Arthur Rimbaud gemeinsam. Was ist es? Es ist zu viel gefragt.
Böse Frage. Darf ich mich aus der Verantwortung für eine intelligente Antwort schleichen?
Gut, machen wir es.
Dann nenne ich es die Lust am Schreiben.
Wunderschön. Peter Reuter, ich glaube, damit haben wir das Schlusswort gefunden, die Lust am Schreiben. Wir haben Lust bekommen, hier in Ottawa, Sie zu hören und die Lust, Sie zu lesen. Ja? Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Gespräch und wir bleiben weiterhin in Verbindung und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg mit den nächsten Büchern.
Ich befürchte auch, dass wir in Kontakt bleiben. Herzliche Grüße nach Ottawa. Ja, ich habe mich gefreut. Vielen Dank. Ihnen einen schönen Tag noch.
Ja, Ihnen auch.
This was CKCU Literary News at FM 93.1 and on live streaming. You can also hear us as a podcast. Simply go to carleton.ca/litnews/podcast. Thank you for listening.